In der heutigen Folge wird es weihnachtlich. Wir sprechen über den Coca-Cola Weihnachtstruck, hochwertige Schokokoffer für Aktionäre, über Dubai-Schokolade und thematisieren zusätzlich ein Unternehmen, mit welchem Sie die zugelegten Funde wieder verlieren könnten.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrup
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und René, wir haben heute mal zur Abwechslung den Montag, an dem wir einsprechen. 23.12., ein Tag vor Heiligabend, zwei Tage vor Weihnachten.
Wir hatten ja erst überlegt, morgen nochmal ins Büro zu kommen. Nein, kleiner Scherz am Rande. Ne?
Das machen wir diese Woche nicht.
Nee.
Und unsere letzte Folge auch für dieses Jahr. Und ja, eigentlich schade, dass wir da auf relativ schlechte Zahlen in der letzten Woche zurückblicken. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir werden trotzdem insgesamt ein gutes Jahr haben. Aber man muss schon sagen, letzte Woche DAX minus 2,55%.
Ja.
Tut schon weh. Also eine bittere Woche. Du hast gleich auch nochmal die Gründe für uns. Auch heute Morgen am Montag mit minus 0,3% in die Woche gestartet. In die verkürzte Woche 19.840 Punkte aktuell. Aber wir sind jetzt wieder unter die 20.000 gefallen.
Scheint so ein bisschen so. Natürlich hat das Gründe, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber dass die Bücher auch so langsam zugemacht werden.
Ja.
Nach dem guten Börsenjahr, wie du es gerade gesagt hast, auch vielleicht nicht ganz unvernünftig. Ne?
Handel wird deutlich dünner.
Genau.
Hier in Deutschland haben die Börsen in den nächsten drei Tagen auch geschlossen soweit. In den USA wird mehr gehandelt. Mhm. Also da ist am zweiten Weihnachtsfeiertag voll geöffnet. Ich glaube, am Heiligabend wird zumindest auch zeitweise gehandelt.
Teilweise.
Also
genau.
Ja, ein bisschen Bewegung wird noch drin sein, aber du sagst, das Volumen ist jetzt nicht mehr so groß, viele Bücher sind zu. Amerika ähnlich schwach letzte Woche, etwas besser, S&P 500 minus 1,99%, Nasdaq minus 2,25%, also auch da, sondern letzte Woche jetzt nicht so berauschend. Im Nasdaq gibt es jetzt diese Woche noch einige Änderungen, also zum Jahreswechsel. Der Index verändert sich, indem also 100 Werte gelistet sind, unter anderem fallen zum Beispiel raus Moderna, also einer der Impfstoffhersteller, noch bekannt auch aus der Corona-Pandemie, und Supermicro Computer, die sind eben raus. Neu dazukommen MicroStrategy, letzte Woche im
Bitcoin,
Podcast gewesen.
Ganz großer Bitcoin-Profiteur, ne?
Genau, ja. Wer mag, gerne nochmal reinhören. Und Palantir kommt neu mit rein. Sieht man auch eben, dass diese Werte dann jetzt jüngst gut gelaufen sind, weil eben Indizes, die dann über einen ETF zum Beispiel den Nasdaq abbilden, dann diese Werte eben auch zukaufen.
Und auch dann wenig überraschend, auch einer der Werte, die wir auch in den letzten 3, 4, 5 Wochen, glaube ich, irgendwann mal auch mit dem Podcast hatten. Auch einer der ganz großen Profiteure in diesem Jahr und zeigt dann auch genau, dass diese Unternehmen dann in den Nasdaq damit aufgenommen werden.
So ist es, ja. Ja, auch Gold und Bitcoin haben verloren und daraus, ja, wer öfter mal zuhört, kann sich schon denken, worüber der Gegenwind dann kommt. Was belastet in der Regel alle Anlageklassen? René, du gehst gleich darauf ein, aber ganz kurz, Gold minus 0,94% in der letzten Woche. Eine Feinunze kostet aktuell 2630 US-Dollar. Wir standen am Jahresanfang bei 2060, also insgesamt wahnsinnig guter Jahreswertzuwachs. Bitcoin, da wird ja 24/7 durchgehandelt, auch übers Wochenende, deswegen habe ich jetzt das Wochenende mal mit reingenommen. Minus 6% letzte Woche inklusive jetzt im jüngsten Wochenende. Aktueller Stand 95.316, also wir sind von dem Hoch 106, 107.000 Dollar jetzt auch schon deutlich zurückgekommen.
Recht volatil, ne? Vor allem die zweite, dritte Reihe, die dann noch mehr verloren hat.
So ist es.
In Richtung 15-20% an gewisse Werte. Da ist ordentlich Volatilität drin.
Aber auch hier Jahresanfang, ein Bitcoin 42.000 US-Dollar, also auch ein tolles Jahr, auf das man im Bereich der Kryptowährung zurückblicken kann. Ja, alle Asset-Klassen haben verloren, kann man sagen. René,
ja,
sag
hat,
uns mal,
es hat
warum.
Gründe.
Ja.
Ich gehe aber erst auf Deutschland ein. Also der IFO-Geschäftsklima-Index ist bekannt gegeben worden und die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zum Jahreswechsel 24-25 ist äußerst pessimistisch. Der IFO-Geschäftsklima-Index fiel überraschend stark und erreichte den niedrigsten Wert seit Mai 2020. Ja, die Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage weniger skeptisch, aber ihre zukünftigen Aussichten sind deutlich pessimistischer. Also die deutsche Wirtschaft dümpelt am Rande einer Rezession. Mit einem einem minimalen Wachstum im Sommerquartal von nur 0,1%. Es wird kein Aufschwung erwartet und die Wahl von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl könnte die wirtschaftlichen Bedingungen weiter verschärfen, da er Strafzölle, ja, wir haben es ja häufiger erwähnt, auf Importe aus Europa angekündigt hat. Wirtschaftsforscher haben ihre Wachstumsprognosen auch für 2025 erheblich gesenkt. Es wird noch ein Wachstum von 0,2% prognostiziert. Alles in allem wenig erfreuliche Daten und Aussichten. Wird sich zeigen und wir werden gespannt sein, was das Jahr 2025 mit sich bringt. Vielleicht stellen die Neuwahlen dann aber auch eine Art Neuanfang dar. Wir warten was mal ab, ne?
Ja, mal schauen, aber insgesamt, ja, nächstes Jahr 0,2, dieses Jahr ist irgendwo auch auf dem Niveau, das muss man nochmal abwarten, letztes Jahr war auch nicht wirklich gut, also man sieht schon deutliche Bremsspuren in der deutschen Wirtschaft,
wir sehen
die sich jetzt auch langziehen. Ja.
Das ist so, aber das waren jetzt nicht die Gründe, leider für uns, nee, das waren jetzt nicht die Gründe, die für die Performances an den Märkten gesorgt hat. Wir kommen in die USA, die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr um 0,25% gesenkt, auf eine Spanne von 4,25 bis 4,5%. Dies folgt ja nach der ersten Senkung im September, war glaube ich eine große Senkung, und einer weiteren im November. Trotz eines Anstiegs der Inflation, die auf 2,7% im November geklettert ist, hat die Fed dann wie erwartet den Zins gesenkt. Also das war erstmal positiv, aber das, was Fed-Chef Jerome Powell gesagt hat, also man erwartet jetzt erstmal keine weiteren Zinssenkungen, auch für Ende Januar nicht. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei fast 100%. Und genau diese reduzierten Zinssenkungserwartungen hat dem Markt dann ein wenig den Rückenwind genommen. Man erwartet jetzt nur noch 1 bis 2 Zinssenkungen fürs kommende Jahr in den USA. Ja, aber ich glaube, man muss und man wird weiter nach Datenlage entscheiden. Das wird uns weiter begleiten, diese Floskel. Am Freitag sind nämlich noch weitere Inflationsdaten, die sogenannten PCE-Inflationsdaten in den USA bekannt gegeben worden, die etwas geringer als erwartet ausgefallen sind. Und das hat sofort auch wieder für dann leichten Rückenwind zum Ende der Woche dann auch gesorgt. Also von daher.
Eigentlich ein Zeichen der Stärke. Man sieht Amerika, genau. Die Wirtschaft läuft weiter. Aber jetzt sind wir wieder in diesem Modus. Gute Nachrichten sind dann für die Börse, schlechte Nachrichten über die Zinsängste, ja. Genau.
Aber wir werden es weiter beobachten müssen. Das sollte auch erstmal gewesen sein von der volkswirtschaftlichen Seite. Marco, du hast, glaube ich, den Rückblick, du hast ja jetzt nichts mehr groß und startest sofort mit dem ersten Unternehmen.
Genau, ne? Vielleicht ganz kurz die Renditen, um den Rückblick vollständig zu machen, weil es natürlich in dieser Woche eine große Rolle spielt, bei dem, was du gerade auch berichtet hast. Sieht man eben auch, 10-jährige deutsche Anleihen haben von 2,24% um 7 Basispunkte zugelegt auf 2,31%. In den USA der Sprung noch etwas größer. Wir sind aktuell bei 4,53 für die 10-Jährigen nach 4,38 in der Vorwoche. Aber genau, wir schwenken rüber auf die Unternehmensseite und blicken zuerst Richtung Norden auf ein weltweit führendes Pharmaunternehmen aus Dänemark, 1923 gegründet und nach dem Hype um die Fettwegspritze zeitweise wertvollstes Unternehmen in Europa gewesen. Die Rede ist von Novo Nordisk. Die meisten werden es sich gedacht haben, hat man glaube ich auch schon mal drin.
Ein, zwei Mal,
Jetzt nicht mehr wertvollstes Unternehmen in Europa, ist wieder hinter Louis Vuitton, Moët Hennessy, also gekürzt LVMH, zurückgefallen.
Gruß an Lukas.
Ja, genau, eine der Lieblingsaktien von Lukas. Bis Juli 2024, muss man sagen, kannte die Aktie von Novo nur eine Richtung, und zwar nach oben. Ich dachte das gerade vor allem eben durch die Abnehmensspritze Ozempic, die dann für diesen deutlichen Wertzuwachs gesorgt hat. 1.1.23 bis Juli 2024, 120% die Aktie gemacht, also schon wahnsinnig, für eigentlich so einen defensiven Pharmawert. Jetzt hat Novo allerdings die neuesten Studiendaten zu dem Diätmittel, also dem Nachfolger von Ozempic und Wegovy, also Wegovy ist diese Abnehmensspritze, Ozempic ist das Diätmittel, bekannt gegeben. Der Name ist CagriSema und CagriSema soll grundsätzlich das Wachstum über 2030 hinaus sichern. Dann laufen nämlich die Patente auf diese erstgenannten Mittel aus. Und diese Daten, die jetzt bekannt gegeben wurden zu CagriSema, die haben deutlich enttäuscht. Zwar ist der Gewichtsverlust größer als beim aktuellen Mittel, aber es ist lediglich gleich gut wie die Mittel von dem amerikanischen Konkurrenten Eli Lilly. Und das ist erstmal deutlich hinter Erwartung. Mit dem neuen Mittel, CagriSema, haben Patienten nach 68 Wochen im Schnitt 20,4% ihres Körpergewichts verloren. Also, ja, schon mal
Genau, als ich das gelesen habe, 20,4%, da dachte ich, wow, richtig, richtig gut, aber
ist auch eine Menge, wenn man das so liest. Beim Vorgänger sind es auch nur knapp 15% gewesen, eigentlich auch schon viel, aber ja.
Jetzt kommen die sogenannten Erwartungen
wieder genau, rein, ne? Genau, erwartet wurden 25% und dann 20,4 natürlich schon irgendwo schwach. Und ja, eben diese Erwartungen oder diese Unterbietung der Erwartungen, ich gehe gleich auf die Aktie ein, hat schon deutliche Bremsspuren hinterlassen. Was dazu kommt ist, diese Herstellung von dem neuen Produkt ist deutlich komplexer und damit eben auch teurer geworden als beim Vorgänger und auch bei dem Konkurrenten Eli Lilly. Und was noch dazu kommt, Preisverhandlungen, vor allem mit dem staatlichen US- oder der US-amerikanischen Krankenversicherung sorgen dafür, dass Novo Nordisk wahrscheinlich die Preise für Ozempic in den USA bald deutlich senken muss. In Dänemark ist das schon passiert. Und so sind von den 120% Wertzuwachs 1.1.23 bis Juli dieses Jahr nur noch 40% übrig geblieben. Also 80% wurden wieder abgegeben. Das tut schon weh. Also im laufenden Jahr ist die Aktie mittlerweile noch bei minus 8%. Letzte Woche zeitweise 20% im Minus. Heute Morgen etwas stärker 5, in die 6 Woche.
6% plus.
Genau, ne? Richtig. Kaum positiver Kommentar von Goldman, der da etwas hilft. Aber ich glaube, man muss erstmal vorsichtig sein und jetzt mal schauen, weil du sagtest es gerade, Marktvolumen ist auch dünn. Eli Lilly erfreut es, oder die Aktionäre von Eli Lilly, die Aktie legt zeitweise 10% letzte Woche zu. Also ja, da sieht man eben quasi den Kontraindikator.
Aber wenn man das Big Picture nochmal nimmt und sagt, es ist irgendwo eine disruptive Technologie, die da wieder an den Start kommt, dass man so einen Hype hat, dann dieser Hype ein bisschen abflacht, dann irgendwo auch Ergebnisse kommen, ja, die vielleicht dann die Erwartung nicht voll und ganz treffen. Aber ich glaube insgesamt, wenn man den Langfristchart sieht, ist der Trend intakt und weiterhin auch ein Unternehmen, wo man sagen muss, schon State of the Art. Ne?
So sehen es zumindest auch die Analysten. 24 Meinungen liegen vor. Davon sind die meisten absolut positiv auch. Es wird ein Kurspotenzial gesehen von 47% aus Sicht der nächsten 12 Monate. Wobei, muss man auch sagen, da haben bestimmt noch nicht alle Analysten ihre Meinung angepasst. Also gut möglich, dass da noch ein bisschen Korrektur eben auch erfolgt. Aber das vielleicht soweit mal zu der Nachricht der vergangenen Woche, was so die Unternehmenswelt angeht. Genau. Wir springen dann rüber zu dir, René, und ich sagte das gerade, wir stehen kurz vor Weihnachten, wollen jetzt auch mal ein bisschen weihnachtlich werden hier.
Ja, genau, richtig. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein paar Unternehmen rausgezogen, die ja tatsächlich und unmittelbar von der Weihnachtssaison dann auch profitieren, und ich starte mal mit dem Einzelhandel E-Commerce-Bereich, und wer kann das da anderes sein als Amazon. Ich glaube, jeder von uns hat in der Vorweihnachtszeit, glaube ich, die These kann man aufstellen, bei Amazon geshoppt. Marco, du auch?
Ja, mehr als einmal.
Ja, und auch im Jahr, also ich habe es versucht immer zu vergleichen mit dem letzten Quartal 2023, bei den einzelnen Werten, die ich rausgesucht habe. Und im Jahr 2023 konnte Amazon während der Weihnachtszeit von der sogenannten Prime Day Aktivität und den Black Friday sowie Cyber Monday Verkäufen profitieren. In den ersten zwei Wochen des Dezember 2023 verzeichnete Amazon einen Umsatzanstieg von etwa 10-12% im Vergleich zum Vorjahr. Amazon hat im vierten Quartal 2023 einen Umsatz von mehr als 125 Milliarden US-Dollar erzielt, und wobei ein erheblicher Teil dann durch die Weihnachtskäufe dann auch kommen. Das zu Amazon. Wo Amazon ist, ist Apple irgendwie nicht weit weg. Ich komme zu Apple. Apple auch hat seine höchsten Verkaufszahlen während des Weihnachtsgeschäfts, besonders bei iPhones, iPads und AirPods. Im letzten Quartal 2023 von Apple stieg der Umsatz im Bereich Wearables, Home and Accessoires um etwa 30%, was auf die hohe Nachfrage nach Apple-Produkten als Geschenke zurückzuführen ist. Schätzungen zufolge erzielte Apple allein im Dezember 2023 einen Umsatz von über 40 Milliarden US-Dollar aus Geräteverkäufen, ja, der maßgeblich auf das Weihnachtsgeschäft zurückzuführen ist. Wie kommen die Apple-Produkte ins Haus? Durch die Deutsche Post bzw. DHL. DHL verzeichnete in 2023 während der Weihnachtszeit einen signifikanten Anstieg des Paketvolumens. Ich glaube, man sieht es auch in allen Ecken und Enden. In den ersten drei Dezemberwochen 2023 stieg das Paketvolumen bei DHL um etwa 30% im Vergleich zu den normalen Monaten. Der Umsatz von DHL stieg im vierten Quartal 2023 um 11%, was dann teilweise auch durch die erhöhten Versandaktivitäten zu Weihnachten dann auch bedingt war. Ich komme zu Netflix. Auch Netflix verzeichnet während der Weihnachtszeit traditionell einen Anstieg der Abonnentenzahlen und Nutzeraktivitäten. Ich glaube, davon können wir uns auch nicht ganz frei machen, auch mal Netflix anzuhaben während der ruhigen und besinnlichen Jahreszeit. Im Dezember 2023 stieg die Zahl der neuen Abonnenten um etwa 8 bis 10 Millionen, was zu einem Anstieg von 12% dementsprechend führte. Und besonders beliebt sind festliche Serien und Filme, die speziell zu dieser Jahreszeit veröffentlicht werden.
Nicht ganz so festlich ist, glaube ich, die Serie Squid Game, aber trotzdem für die erste Staffel gesehen haben und Fan sind, da kommt, glaube ich, jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag die zweite Staffel raus.
Ja. Genau, wird auch erwartet, dass da
Boom
kommt. Ich werde auch reinseppen, Kommt zum Lebensmittel- und Getränkebereich. Coca-Cola erzielt besonders zu Weihnachten hohe Umsätze, vor allem durch festliche Sondereditionen und Werbekampagnen. Ja, ich glaube, wir kennen alle den Coca-Cola-Weihnachtstruck. Im vierten Quartal 2023 stieg der Umsatz von Coca-Cola um 7% im Vergleich zum Vorjahr. Auch da ein unbedingter Profiteur dieser Zeit. Und jetzt komme ich mal in den nächsten Minuten zu Unternehmen, die ich jetzt vielleicht primär nicht ganz so auf dem Schirm hatte. Starte da mit Booking Holdings. Die profitieren massiv von der Reisesaison zu Weihnachten. Im vierten Quartal des letzten Jahres verzeichnete die Booking.com-Plattform einen Umsatzanstieg von 15%, was maßgeblich dann auf die hohe Buchungsnachfrage für Urlaubsreisen und Winterurlaub zurückzuführen ist. Dies zeigt sich besonders in der höheren Anzahl an Hotelbuchungen und Flugreisen während der Feiertage. Ich komme zu den letzten beiden. Ist E.ON dann nochmal aus dem Energie- und Versorgungsbereich. Auch E.ON profitiert besonders im Winter, wenn der Energieverbrauch steigt. Im letzten Quartal des letzten Jahres ein Umsatzanstieg von 8%, was vor allem auf die gestiegenen Energieverbrauch während der kalten Wintermonate zurückzuführen ist. Und E.ON verzeichnete zu Weihnachten 2023 einen Anstieg des Stromverbrauchs um 12% im Vergleich zum Vorjahr. Und ich finde, auch dieses Jahr sieht man wieder unglaublich viele Häuser und Vorgärten, die aufwendig geschmückt sind und dementsprechend auch beleuchtet sind. Ich finde, das fällt dieses Jahr nochmal extrem auf. Ich glaube, wenn wir
von Energiekrise keine Spur.
Keine Spur,
zumindest,
ne?
Was die Weihnachtsbeleuchtung angeht. Ja. Stimmt, ja.
Genau. Ich komme jetzt zum letzten Unternehmen, das ist Vonovia. Der Immobilienkonzern mit Hauptsitz in Bochum verzeichnet eine Zunahme der Suchanfragen und Wohnungsanfragen gegen Ende des Jahres. Im letzten Quartal des Vorjahres stiegen die Mietanfragen bei Vonovia um 12%, da viele Menschen zum Jahresende nach neuen Wohnungen suchen. Und das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg nochmal von 6% im vierten Quartal 2023, teilweise durch höhere Mietpreise und verstärkte Marktaktivitäten. Ich glaube, diese Beispiele, weil jetzt dann einige viele, glaube ich, zeigen dann schon diese Saisonalität und wie wichtig das Weihnachtsgeschäft auch für gewisse Unternehmen ist. Ich glaube nicht unbedingt für Amazon, Apple und Netflix. Ich glaube, die haben ganzjährig ganz gute Umsätze zu verzeichnen. Aber gewisse Branchen, gewisse Unternehmen profitieren massiv von dem Weihnachtsgeschäft. Ne?
Absolut, ja.
Genau. Bei Food und Beverages war ich gerade bei Coca-Cola. Du kommst auf den Food-Bereich nochmal zu sprechen, Marco.
Genau.
Ne?
Ja. Und ja, was passt besser zu Weihnachten als Schokolade dann auch, wenn man über Lebensmittel spricht? Die wird sich in jedem Haushalt in irgendeiner Form wiederfinden, ob es dann die Schoko-Nikoläuser für die Kinder sind oder der Adventskranz.
Leider ist das so, ne?
Wie auch immer, ja. Wir sprechen über Lindt und Sprüngli, ein international tätiger Schweizer Schokoladenhersteller. Lindt ist wahrscheinlich auch jedem ein Begriff aus Werbung oder eben, wenn man die Produkte zu Hause hat. Der Sitz ist in Kirchberg am Zürichsee. Die Ursprünge des Unternehmens gehen zurück auf das Jahr 1845, als David Sprüngli Schwarz und sein Sohn Rudolf Sprüngli Ammann in ihrer kleinen Konditorei in Zürich erste feste Schokolade im deutschsprachigen Teil der Schweiz produzierten. Im Jahr 1899 fusionierte die Schokoladenfabrik Sprüngli dann mit Rudolf Lindt in Bern, wodurch dann eben die Aktiengesellschaft Vereinigte Berner und Zürcher Schokoladenfabrik Lindt und Sprüngli entstand. Und heute ein Riesenkonzern mit knapp 15.000 Mitarbeitern und einem Umsatz im letzten Jahr von 5,2 Milliarden Schweizer Franken. Im Jahr 1968 dann an der Börse notieren lassen, also auch schon bald 40 Jahre jetzt an der Börse. Der Kurs für mich hier verfolgbar ab 1991 und seither 4.500% gemacht, also ver-45-facht. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich für die Aktionäre. Und als Aktionär hat man einen weiteren Grund zur Freude, das ist ganz interessant. Einmal im Jahr erhalten Sie einen exklusiven Schokoladenkoffer, Gewicht immerhin 4 bis 5 Kilogramm, mit feinster Schokolade von Lindt, den neuesten Schokoladenkreationen. Dazu muss der Aktionär allerdings nicht nur eine Aktie halten, sondern er muss eben auch an der Hauptversammlung in der Schweiz teilnehmen. Das ist so die erste Hürde, um an diesen Schokoladenkoffer ranzukommen. Und die zweite Hürde, kleiner Stolperstein oder vielleicht auch größerer Stolperstein, eine Aktie kostet aktuell 97.400 Schweizer Franken, also ungefähr 105.000 Euro. Ja. Und da besteht auch keine Möglichkeit, jetzt immer nur einen Teil zu erwerben, sondern, oder zumindest dann, um dann Stimmrecht auszuüben auf der Hauptversammlung, muss man eben eine vollständige Aktie in diesem Wert dann auch besitzen. Und
bei dem Wert sitzt dann auch mal ein Schokokoffer drin, ne?
Genau, ja, den kann man dann mal raushauen, ja. Und vielleicht ein ganz kurzes Seitenthema. Sie haben vielleicht in den letzten Wochen auch mal von der sogenannten Dubai-Schokolade gehört. Eine dicke Tafelschokolade, gefüllt mit Pistaziencreme, Tahini und Kadaif-Teigfäden. Absoluter Renner bei vielen Schokoladenfans. Aber sicherlich auch so ein bisschen Hype drin. Ich habe gerade mal nachgeschaut, klar, Preise auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr eine 190 Gramm Tafel liegt bei 30 Euro hier in Deutschland. In Dubai kann man sie kaufen für 17 Euro, aber hier teurer, weil eben noch Zoll- und Frachtkosten mit draufkommen. Aber ist schon eine Hausnummer. Ich weiß nicht, René, ob du schon mal probiert
hast. Ich habe es noch nicht probiert, aber man kriegt es ja irgendwie auch in sämtlichen Kundengesprächen, als auch Stammtischgesprächen mit. Es wird drüber gesprochen und dementsprechend halt auch irgendwo begehrenswert. Und ich habe letzte Tage gehört, das ist halt ein Luxusartikel, welcher dann irgendwo noch erschwinglich ist. Ne? Also von daher rechtfertigt es dann vielleicht auch die 30 Euro oder auch nicht. Ich weiß nicht.
Ein Luxusartikel, der dann aber schnell weg ist.
Ja.
Einziger deutscher, authentischer Anbieter dieser Dubai-Schokolade, so sagt es zumindest der Betrieb selbst, ist der Süßwarenvertrieb Wilmers aus Brandenburg. Dieser importiert die Schokolade eben aus den Emiraten und sagt für sich erstmal, er ist dann der Einzige, der dann quasi auch dieses Monopol auf die Dubai-Schokolade oder auf den Namen dann besitzt. Die Dubai-Schokolade wird allerdings mittlerweile auch von Aldi, Lidl, Sie haben es vielleicht gesehen in den Supermärkten, und eben auch Lindt angeboten. Der Süßwarenvertrieb Wilmers hat wiederum Aldi, Lidl und Lindt abgemahnt, den Vertrieb zu unterbinden. Vor allem, da die dort verkaufte Schokolade eben nicht aus Dubai komme. Juristen müssen jetzt klären, ob dort weiter vertrieben werden kann oder eben auch nicht. Lindt ist hingegangen, hat den Namen schon der Dubai-Schokolade schon etwas verändert, aber das wird weiter zu beobachten sein. Aber es ist sicherlich ganz interessant rund um diesen Hype der Dubai-Schokolade.
Absolut.
Zurück vielleicht ganz kurz zur Aktie. 14 Analystenmeinungen liegen vor. 4 sind positiv, 8 neutral, 2 negativ. Kurzpotenzial wird auf 14% auf sich der nächsten 12 Monate eingeschätzt. Aber insgesamt natürlich so Food and Beverage. Du sagtest, es ist eher ein defensiverer Wert. Aber ich glaube, gerade zur Weihnachtszeit, sehr, sehr interessant. Lindt wird Ihnen wahrscheinlich in den nächsten Tagen hier und da mal begegnen.
Das ist so. Also an der Performance von Coca-Cola als auch Lindt, glaube ich, werden wir alle irgendwo unser Teil zu beitragen. Ne?
So ist es wohl. Ja, prima. Das dazu, René, wir sind, glaube ich, jetzt schon beim Ausblick dann auf die Woche. So viel, vermute ich mal, ist nicht mehr los.
Halte ich jetzt auch kürzer. Ich glaube, mein Mittelteil war schon relativ lang. Von daher, von der volkswirtschaftlichen Seite heute Morgen kamen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt Großbritannien leicht unter Erwartung, mit den Marktarbeitern nicht großartig tangieren. Und wie gesagt, da wird es ruhiger. Von der Unternehmensseite her auch ziemlich ruhig. Ich habe dennoch mal versucht, irgendwie zwei Unternehmer rauszusuchen. Das ist einmal Takashimaya und J-Front Retailing. Zwei große japanische Kaufhausketten. Ein paar Millionen Umsatz, also keine ganz kleinen Firmen. Aber ich glaube, das sind Firmen, die den Markt auch nicht unbedingt bewegen werden. Von daher blicken wir jetzt da eher in die ruhigere, hoffentlich besinnliche Weihnachtszeit.
Ist ja auch mal schön, wenn jetzt eine etwas ruhigere Woche ist, hoffentlich für Sie auch. Jetzt sind wir, glaube ich, heute 1-2 Minuten länger geworden. Ja. Wir hoffen, Sie verzeihen es uns, aber es ist auch die letzte Folge für uns in diesem Jahr gewesen.
Natürlich auch, wenn sowas ist, immer gerne Feedback raus. Und auch da, glaube ich, von unserer Seite aus vielen Dank für das viele Feedback und konstruktive Feedback, was wir im Laufe des Jahres dann auch bekommen haben von Ihnen. Und in der nächsten Woche, vielleicht mit Blick auf die nächste Folge, werden wir sehr wahrscheinlich das Jahr 2024 nochmal Revue passieren. Lassen, Tops und Flops, aber da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, André und Christoph sind dran. Ne?
Ja, wir wünschen Ihnen schon mal schöne Feiertage, etwas Ruhe, etwas Besinnlichkeit, auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch. Und du sagtest es gerade, nächste Woche gibt es aber am 30.12. Von den Kollegen dann noch die Jahresendfolge. Ja, machen Sie es gut,
vielen
gute
Dank
Woche.
Und
bis
wir
bald.
Sprechen. Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.